ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, grazie a te.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Das ist wirklich sehr interessant.
Die Nachrichten auf
Radio Freies Wendland.
Castor im Zwischenlager. Der Castor-Transport war seit letzten Mittwoch um 16 Uhr unterwegs. Das sind insgesamt 126 Stunden. Die Tieflader mit den Castor-Behältern sind durch Gorleben gefahren und haben gegen 21.50 Uhr das Zwischenlager erreicht. Der Castor-Transport 2011 dauerte nicht nur so lange wie keiner zuvor, sondern ist auch der teuerste, der jemals stattgefunden hat.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM am Dienstag, den 29. November, zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Das eben waren gerade die letzten Nachrichten von Radio Freies Wendland, gestern Abend am Montag um 22.15 Uhr. Der Castor hat gestern am Montagabend das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Aus Sicht von Umweltminister Norbert Röttgen von der CDU ist allerdings fraglich, ob man im Falle von Gorleben wirklich nur von einem Zwischenlager sprechen kann. Denn bei der Suche nach einem geeigneten Standort für ein Endlager ist der marode Salzstock immer noch im Rennen. Dazu gleich mehr in unserem ersten Beitragsblock, der sich natürlich noch einmal mit dem Castor-Wochenende beschäftigt. Und das sind die anderen Themen heute in ZIP FM. Dortmund ist nicht nur meisterlich in der Fußball-Bundesliga, Dortmund ist auch ein Zentrum der rechten Szene in Deutschland. Das Antifa-Medienzentrum aus Dortmund gibt uns Einblicke in die Neonazi-Szene vor Ort und die Rolle von Polizei und Verfassungsschutz. Zurzeit findet im südafrikanischen Durban die UNO-Klimakonferenz statt. Während die internationale Gemeinschaft über die Zukunft des Weltklimas diskutiert, hat das südafrikanische Parlament ein neues Informationsgesetz vorgelegt, das die Pressefreiheit im Land massiv einschränken soll. Nach dem Sturz Gaddafis ist in Libyen ein Übergangsrat unter Führung des ehemaligen Justizministers Mustafa Abd al-Jalil an der Macht. Von den siegreichen Rebellen hört man indessen nicht nur Gutes. So gibt es Berichte von gewalttätigen Übergriffen auf andere Volksgruppen. Ein Interview hierzu am Ende der Sendung.
Hat jetzt hier einige Leute, die erst mal durch einen sehr engen Gang gezogen teilweise, mit dem Kopf nach vorne, dem Kopf nach unten, wo links auch ein großes Gitter ist, wo man sich nicht frei bewegen kann. Wir sind 100 Meter von der Strecke weg. Die Presse wird an ihrer Arbeit gehindert.
Wir sind hier mit der Versammlung ungefähr 400 Meter von der Strecke weg oder 200 Meter von der Strecke weg. Die Wasserwerfer sind jetzt mitten in die Versammlung reingefahren und schießen mit Wasser hier um sich. Hauptsächlich natürlich auf die Strohballen, aber auch auf Feuertonnen und auf Menschen, die davor stehen, auch gerne mitgenommen. Relativ provokatives Verhalten von der Polizei. Vielleicht nutzen sie das auch, um das Ganze jetzt hier abzuräumen. Viele Wasserwerfer auf dem Acker. Aufregung, einzelne Feuerwerkskörper schießen auch jetzt.
Insgesamt sollen laut Niedersachsens Innenminister Schünemann von der CDU über 19.000 Polizisten in Einsatz gewesen sein. Dabei häuften sich gerade in diesem Jahr die Meldungen, wonach einzelne Einheiten rabiat gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorgegangen sind. Auch die Presse wurde in ihrer Arbeit mehrfach behindert. So wurde nach einem Bericht der Taz ein Fotojournalist von einem Polizisten in voller Absicht geschubst und dann mit dem Visier des Helms ins Gesicht gestoßen. Einem weiteren akkreditierten Fotojournalisten wurde sein Atem- und Kopfschutz konfisziert, wie der Deutsche Journalistenverband kritisch anmerkt. Als besonders heikel erwies sich der Versuch der Polizei, eine Betonpyramide aufzubrechen, in der sich vier Mitglieder der bäuerlichen Notgemeinschaft festgekettet hatten. Allein diese Blockadeaktion kostete dem Castor weitere 15 Stunden. Schließlich wurde die Aktion abgebrochen, weil die vier eine gesundheitliche Gefährdung durch die Polizei nicht mehr ausschließen konnten. Im Folgenden kurz ein Statement vom Sprecher der bäuerlichen Notgemeinschaft Carsten Niemann gegenüber Radio Z in Nürnberg.
Sie haben im unteren Bereich, unter der Pyramide, weiter Material entfernt, dass der innere Block anfing zu rutschen. Und das haben sie weitergemacht, obwohl die Situation klar war. Und das ist nicht nur unverantwortlich, das ist eine Riesensauerei.
Die Polizeisprecher haben aber immer wieder betont, dass die Gesundheit der Personen im Vordergrund stehe.
Was sollen die denn sonst sagen? Nein, ich meine, es waren 15 Stunden. Und natürlich werden die Personen gut versorgt und es ist ein ruhiges Arbeiten und so weiter. Aber an einigen Punkten sind sie einfach borniert und machen Fehler und Fehleinschätzungen. Die Gefährdung der Personen stand zu befürchten und darum geht es uns nicht. Und deswegen haben wir die Aktion abgebrochen.
Sie haben aber auch Forderungen gestellt. Sie haben nicht völlig abgebrochen, sondern Sie haben auch Forderungen gestellt. Was waren es für welche?
Die Forderung war, dass die Polizei sozusagen ihr Scheitern öffentlich zugibt. Dass sie sagen, jawohl, an diesem Punkt kommen wir nicht weiter.
Protest macht jetzt eigentlich keinen Sinn mehr. Das sagte Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Im Folgenden hören wir Jochen Stey von ausgestrahlt.de, warum die Anti-Atomenergie-Bewegung entgegen der Worte von Herrn Kretschmann Anlass haben wird, zu protestieren.
Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat sich dieser Tage zum Konflikt um die Atomkraft und die Atommüllentsorgung geäußert. Er sagte, Protest macht jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, denn jetzt sei der Ausstieg ja da. Lieber Winfried Kretschmann, genau das haben wir schon einmal gehört, vor 10 Jahren von Jürgen Trittin. Und wir wissen, wie es damals ausgegangen ist. Viele sind im guten Glauben an den Ausstieg nicht mehr demonstrieren gegangen. Und so wurde der gesellschaftliche Raum freigegeben für die Laufzeitverlängerungspläne der Atomkonzerne. Lieber Winfried Kretschmann, es ist der Grünen Partei unbenommen, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Aber verlangt doch bitte nicht von uns, dass wir genauso bescheuert sind. Es gibt noch einen zweiten Politiker, der uns in diesen Tagen ungefragt Ratschläge erteilen will. Norbert Röttgen. Er sagt, mit der neuen Standortsuche sei das erreicht worden, was viele Gorleben-Kritiker jahrelang gefordert haben. Und er verstehe nicht, warum jetzt weiter demonstriert werde, als sei nichts geschehen. Norbert Röttgen kann 2 Dinge besonders gut. Und in ihrer Kombination sind sie brandgefährlich. Er kann salbungsvoll säuseln wie kein zweiter Politiker. Und er lügt wie gedruckt. Neue Standortsuche, zurück auf Null, weiße Landkarte. Wir haben es alle gehört. Aber dann wollte ich es genau wissen und habe in den Bundeshaushalt für 2012 geschaut. Da steht im Etat des Röttgen-Ministeriums für den weiteren Ausbau des Salzstock-Gorlebens 73 Millionen Euro und für die Suche nach Alternativen 3 Millionen. In der CDU trägt Röttgen inzwischen den geheimen Kampfnamen Pinocchio. Nur das mit der Nase, das muss er noch üben. Der Minister, der setzt genau das fort, was die Menschen hier seit bald 35 Jahren kennen. Wir sollen mal wieder ausgetrickst werden, über den Tisch gezogen. Aber nein, Herr Röttgen, nicht mit uns. Das haben sich hier schon ganz andere die Zähne ausgebissen. Viele Kommentatoren dachten, dass es nach der Stilllegung von 8 AKW in diesem Sommer vorbei sei mit dem Anti-Atom-Protest. Aber wir haben etwas gelernt in diesem Frühjahr. Wenn wir beharrlich und massenhaft für unsere Ziele eintreten, dann können wir sehr erfolgreich sein. Und warum sollten wir damit aufhören? Jetzt, da wir wissen, wie es geht. Deshalb lasst es euch gesagt sein, ihr Brockdorf- und Grote-Betreiber, ihr Urananreicherer in Kronau, ihr Exportförderer für deutsche Atomtechnik. Lasst es euch gesagt sein, ihr Asse und Gorleben-Gesundbeter. Ihr werdet uns jetzt nicht mehr los, bis der ganze Wahnsinn ein Ende hat.
Das war Jochen Stey von ausgestrahlt.de mit Ausschnitten seiner Rede von der Großkundgebung am 26. November in Danneberg. später Samstagabend, Weihnachtsmarkt in Dortmund. Ein halbes Dutzend Neonazis attackiert zwei Jugendliche, beschimpft sie mit Scheiß Ausländer, schlägt und tritt massiv zu. Nach Angaben der Polizei erleidet einer der beiden beträchtliche Verletzungen. Unter den Angreifern befindet sich auch Sven K., der 2005 den Punk Thomas Schulz erstochen hatte. Im Folgenden berichtet das Antifa-Medienzentrum aus Dortmund von der Neonazi-Szene vor Ort und der Rolle von Polizei und Verfassungsschutz.
Und wieder einmal sorgten in den letzten Wochen rechtsextreme Gewalttäter für Schlagzeilen. Die Gewalttäter lebten zwar in Thüringen, sie haben aber auch in Dortmund einen Familienvater umgebracht. Über 10 Jahre konnte die rechtsextreme Terrorgruppe unerkannt morden und Banken ausrauben. Erst die Ermordung einer Polizistin führte letztendlich zur Entdeckung.
Irgendwie drängt sich da der Gedanke auf, dass sich die Ermittlungsbehörden bei einem Mord an einer Kollegin doch mehr Mühe geben als bei der Ermordung eines türkischen Dönerbodenbetreibers. Menschlich ist das sogar nachvollziehbar. Professionelles Arbeiten stelle ich mir allerdings anders vor.
Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz von der rechtsextremen Terrorgruppe mindestens gewusst haben muss, beziehungsweise im schlimmsten Fall der Gruppe sogar geholfen hat. Überraschend ist das aber nicht wirklich.
Erinnert sei da nur an das erbärmliche Scheitern des NPD-Verbots.
Oder an den Raubüberfall 2007 auf einen Supermarkt in Brechten. Der Neonazi Robin S. schoss mehrfach auf einen Kunden und tötete diesen fast. Der mutmaßliche Anstifter zu dem Überfall, Sebastian Seemann, war nicht nur in der lokalen und internationalen Neonazi-Szene aktiv, er versorgte auch andere Neonazis mit Waffen. Bei den Ermittlungen kam ans Licht, dass Seemann außerdem ein bezahlter V-Mann des Verfassungsschutzes war.
Ein weiteres Beispiel: Helmut Röver war bis zum Jahre 2000 Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Heute schreibt er für einen rechten Verlag. Wen wundert es, dass so jemand keine Gefahr von rechts erkennt?
Und dass solche Leute hierzulande immer noch auf wichtige Posten kommen, ist auch nicht wirklich verwunderlich. Die sogenannte Entnazifizierung hat nach dem Krieg nicht wirklich stattgefunden. Bis in die 60er und 70er Jahre hinein haben frühere Mitarbeiter von SS, Gestapo und NS-Geheimdiensten, von denen einige auch an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein sollen, in leitenden Positionen des Bundesverfassungsschutzes gearbeitet. Und was die für Leute als ihre Nachfolger einstellen, liegt irgendwie auch auf der Hand.
Und bei anderen Polizeibehörden oder auch bei den Gerichten sieht es nicht anders aus. Überall konnten frühere Nazis ihre Beamtenkarriere fortsetzen, obgleich sie direkt oder unmittelbar an Gräueltaten des Hitlerregimes beteiligt waren. Die rechte Gesinnung hat nach wie vor Tradition in deutschen Amtsstuben.
Seit 1990 haben mindestens 137 Menschen ihr Leben durch Angriffe rechtsextremer Täter verloren. Die Polizei führt lediglich 47 Tote in ihrer Statistik. Und die 9 Todesopfer der jetzt überraschend entdeckten Nazi-Terrorbande sind bei den 137 Toten noch nicht einmal erfasst. Dort konnte die Polizei keinen rechtsextremen Hintergrund erkennen.
So gesehen sind die Dortmunder Zustände der bundesrepublikanische Normalfall. Auch bei dem Mord an Thomas Schmuddel-Schulz war nach Ansicht von Polizei und Gericht kein rechtsextremer Hintergrund erkennbar.
Rechte Demonstrationen werden mit aller Gewalt durchgesetzt. Die Rechte aller anderen Stadtbewohnerinnen haben dahinter zurückzustehen.
Die Überfälle Rechtsextremer auf die Kneipe Hirschkuh haben keinerlei Konsequenzen.
Linke Jugendliche, die von stadtbekannten Rechtsextremen angegriffen werden und die Polizei zu Hilfe rufen, erhalten von den Freunden und Helfern eine Anzeige wegen unerlaubten Plakatierens. Eine Verfolgung der Angreifer findet nicht statt.
Obwohl, wenn die Polizei will, geht es auch anders. Vielleicht lag es ja an der massiven Kritik aus dem Landtag, dass die Dortmunder Polizei im Oktober dann auch mal einen Ermittlungserfolg gegen rechte Gewalttäter vermeldete. Ende September wurde in Dorstfeld ein Afrikaner von Rechten brutal überfallen. Auch 2 Zeugen, die helfen wollten, wurden verletzt. Ende Oktober präsentierte die Polizei die Täter. Diese, welche Überraschung, gehören der rechtsextremen Skinhead von Dorstfeld an.
Hoffentlich bleibt dieser Ermittlungserfolg kein Einzelfall.
Das nächste Jahr wird zeigen, ob sich die Lage mit dem neuen Polizeipräsidenten verbessern wird. Zu tun gibt es jedenfalls genug.
Oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass Nazis am Vorabend zum Volkstrauertag einen Fackelzug zur Sieburg machen und dort SS-Lieder singen? Wird es zum Normalfall, dass die Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag durch Nazis pervertiert werden?
Zur Gedenkveranstaltung an den Sieburger Ruinen, die an die Millionen Menschen erinnert, die durch Kriegshandlungen, Terrorismus, Rassismus oder Vertreibung ihr Leben verloren haben, fand sich dort ein Kranz mit der Aufschrift »Den gefallenen Helden unseres Volkes«. Auf der anderen Seite der Schleife stand »Soziale Nationalisten«. Die Polizei fand das nicht problematisch. Der Kranz wurde zwar für die Dauer der Gedenkfeier zur Seite geräumt, anschließend von den Beamten aber wieder fein säuberlich zurückgelegt. Und auch bei der städtischen Gedenkveranstaltung auf dem Hauptfriedhof konnten stadtbekannte Nazis unbehelligt teilnehmen.
Ein Beitrag vom Antifa-Medienzentrum aus Dortmund. Die Medienlandschaft in Südafrika ist in Gefahr. Das südafrikanische Parlament hat ein neues Informationsgesetz vorgelegt, das die Pressefreiheit massiv einschränkt. Währenddessen präsentiert sich das Land nach der Fußball-WM von 2010 erneut als Gastgeber eines internationalen Großereignisses. So findet derzeit im südafrikanischen Durban die UNO-Klimakonferenz statt. Internationaler Druck auf Südafrika wäre aber gerade jetzt ganz wichtig. Denn bis anhin übte Südafrika in Sachen Pressefreiheit in der Region eine Vorreiterrolle aus. Wilmar Rall von Rabe aus Bern sprach mit Michael Riediske von Reporter ohne Grenzen.
Das südafrikanische Parlament hat ein neues Informationsgesetz vorgelegt, das sogenannte Gesetz zum Schutz von Staatsinformationen. Es geht darum, dass geheime staatliche Dokumente und Daten von Journalisten nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, ROG, kritisiert das neue Gesetz als massiven Angriff auf die Pressefreiheit, sagt Michael Rediske, Vorstand bei ROG Deutschland.
Nun, grundsätzlich ist es normal, dass staatliche Bedienstete der Geheimhaltungspflicht unterliegen und Dinge nicht weitergeben dürfen. Aber grundsätzlich ist es nicht normal, dass Journalisten Dokumente, die ihnen zugespielt werden, um beispielsweise Skandale, Korruptionsfälle, Missbrauch öffentlicher Gelder betreffen, dass die nicht veröffentlicht werden dürfen. Anonyme Quellen sind ganz wichtig für den investigativen Journalismus. Ohne das kann es eigentlich keine Aufklärung von solchen Skandalen geben.
Das neue Informationsgesetz sieht vor, dass Journalisten mit bis zu 25 Jahren Haft bestraft werden können, wenn sie als geheim eingestufte Informationen veröffentlichen. Welche Informationen geheim sind und welche nicht, darüber würden in Zukunft sogenannte Sicherheitsbehörden entscheiden.
Genau das ist natürlich auch eins der Probleme, dass solche Behörden grundsätzlich dazu tendieren, möglichst viel geheim zu halten. Das ist in fast allen Ländern der Welt so. Behörden versuchen immer, möglichst viel Material anzuhäufen und möglichst wenig nach außen zu geben.
Mit dem neuen Gesetz würden Recherchen zu heiklen Themen wie Korruption, Vetternwirtschaft, Begünstigung und Betrug wesentlich erschwert, befürchtet ROG. Und damit auch die öffentliche Kontrolle der Regierung unter Jacob Zuma wesentlich eingeschränkt.
Es ist in Südafrika in der letzten Zeit tatsächlich zu solchen Korruptionsfällen gekommen. Man weiß, dass die Regierungspartei und Mitglieder der Regierung in sowas verwickelt waren, dass beispielsweise der Regierungssprecher Schmiergelder in Millionenhöhe von einer französischen Firma angenommen haben soll. All sowas gehört natürlich in die Öffentlichkeit, um auch Korruption auszurotten. Wenn sowas nicht mehr berichtet werden kann, dann können solche Parteien wie der ANC in Südafrika, der ja mit einer Zweidrittelmehrheit regiert, irgendwann auch machen, was sie wollen.
Auch Jacob Zuma selbst hat keine weiße Weste. 2005 wurde er als Vizepräsident unter dem damaligen Präsidenten Mbeki entlassen und wegen Korruption und Betrug angeklagt. 3 Jahre später wurde die Anklage fallen gelassen. Der Richter war der Meinung, die damalige Regierung habe die Justiz gegen Jacob Zuma instrumentalisiert.
Ich kann jetzt nicht sagen, welche Verfahren und welche Vorwürfe noch gegen Präsident Zuma im Moment laufen. Aber die Tendenz ist ja ganz ähnlich wie die von Berlusconi, dass Regierungen und Staatschefs versuchen, sich selber und ihre engste Umgebung durch Gesetze, die auf sie zugeschnitten sind oder auch auf ihre Partei, zu schützen vor Anklagen gegen Korruption.
Der afrikanische Nationalkongress ANC von Präsident Jacob Zuma hat im südafrikanischen Parlament die absolute Mehrheit. Doch es gibt Widerstand. Die Opposition hat bereits angekündigt, sie werde vor das Verfassungsgericht gehen, falls das Informationsgesetz definitiv durchkomme. Reporter ohne Grenzen appelliert inzwischen an den Präsidenten Jacob Zuma, das Gesetz nicht zu unterzeichnen.
Es geht uns natürlich um öffentlichen Druck, um internationalen Druck. Südafrika ist ja eine der Regionalmächte, die auch in der internationalen Gemeinschaft ein Ansehen hat und weiterhin haben will.
Ob sich mit dem internationalen Druck der Wind dreht und der regierende ANC das neue Informationsgesetz doch nicht verabschiedet, wird sich zeigen. Im Moment bestehe allerdings nicht allzu viel Hoffnung, meint Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen.
Wilmar Rall von Rabe aus Bern sprach mit Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen. Nach dem Sturz Gaddafis ist Libyen nicht wirklich zur Ruhe gekommen. So sollen Teile der siegreichen Milizen andere Volksgruppen im Land immer wieder terrorisieren. Und auch vom Übergangsrat unter Führung des ehemaligen Justizministers Mustafa Abd al-Jalil ist nicht gerade ein radikaler Kurswechsel zu erwarten. So wird auch weiterhin die Scharia die Grundlage des libyschen Rechts bilden. Radio Blau in Leipzig sprach mit Peter Mühlbauer von der Internetzeitschrift.
Was machen denn die Milizen jetzt? Haben die sich aufgelöst?
Nein, die haben sich nicht aufgelöst, sondern kämpfen derzeit nur weniger als vorher. Die Entwaffnung hat auch keine besonders großen Fortschritte gemacht. Und welche Rolle die Milizen noch spielen, sieht man dran, dass Saif al-Islam, der Sohn von Gaddafi, nach Sintan gebracht wurde, weil die Brigade, die ihn gefangen genommen hat, dort herkommt. Und auch wenn der Übergangsrat wollte, dass er nach Tripolis kommt, wurde er nicht nach Tripolis gebracht.
Es gibt jetzt verschiedenste Milizen, also was für Milizen gibt es denn da überhaupt?
Es gibt den Übergangsrat, der eine gewisse Koordination vorgenommen hat. Aber ansonsten gibt es verschiedenste Milizen und teilweise sind es religiös geprägte Gruppierungen. Eine sehr große Rolle spielen Stammesverbände und die meisten Milizen sind in einer Stadt oder in einer bestimmten Gegend verwurzelt und wenig in ein stratifiziertes System eingebunden.
Gut, das mit diesen verschiedenen Stämmen. Es gab ja auch irgendwelche Übergriffe auf andere Ethnien oder dass halt ja geplündert wurden, irgendwelche Städtchen, die erobert wurden. Was ist denn da so zum Beispiel passiert?
Also der bekannteste Vorfall, den gab es in Tawarka. Das ist eine Stadt in der Nähe von Misrata. Und dort wurden alle Bewohner von den Misrata-Brigaden vertrieben. Das haben die auch offen postuliert. Der damalige Militärchef hat gemeint, das sei allein Sache der Bewohner von Misrata, was mit denen gemacht wird. Da es von den Brigaden Graffiti gab, dass sie die Gegend von Sklaven und von Schwarzen säubern würden, das deutet darauf hin, dass eine gewisse Rolle auch gespielt hat, dass die Bewohner von Tawarka dunkelhäutiger sind als die von Misrata.
Also es gibt so innerhalb von Libyen auch Rassismus, also was weiß ich, Nord gegen Süd oder wie das auch immer aufgeteilt ist?
Das ist viel komplexer, aber den Rassismus gibt's absolut.
Dann gab es ja noch Übergriffe auf irgendwelche Flüchtlingslager, soweit ich weiß?
Ja, aber da bin ich jetzt nicht der Experte. Aber die gab es durchaus.
Außer diesen bekannten Vorfällen gab es dann noch weitere? Oder also es gibt ja verschiedene Milizen.
Ja, es ist viel geplündert worden, vor allem in den Städten, die sich erst später ergeben haben und länger auf Seiten Gaddafis gekämpft haben, in Bani Walid und in Seba zum Beispiel.
Wer ist denn jetzt überhaupt an der Macht? Das ist dieser Übergangsrat. Wer ist denn das eigentlich?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man weiß, dass Mustafa Abdel Jalil diesem Übergangsrat vorsteht. Der hat eine gewisse Bedeutung. Das ist der ehemalige Justizminister Gaddafis, der sich erst relativ spät, Anfang des Jahres, von ihm losgesagt hat, aber trotzdem von Beginn an eine wichtige Rolle gespielt hat beim Aufstand. Der steht einem Übergangsrat vor, wo man immer noch nicht genau weiß, wer da jetzt drin sitzt. Von 15 Personen ungefähr weiß man Näheres, von einem weiteren größeren Teil eigentlich nur den Namen und von dem Rest nicht mal den Namen. Dieser Übergangsrat soll bis Mitte 2013 eine Verfassung ausarbeiten. Wie die ausschauen wird, ist relativ offen. Spekuliert wird darüber, dass die Stämme eine gewisse Rolle spielen könnten und Mustafa Ahmed Jalil, der auch maßgeblich für eine gewisse Schariarisierung des Rechts unter Gaddafi verantwortlich war, hat sehr klar erkennen lassen, dass die Scharia Grundlage des Rechts sein wird in der neuen Verfassung.
Zumindest außenpolitisch wurden ja schon so ein paar wichtige Sachen geäußert, wo es dann halt weitergeht im Sinne von Gaddafi oder auch im Sinne der EU oder wie auch immer. Und das Öl wird halt nach wie vor neu verteilt.
Jalil hat ja schon angekündigt, dass eine stärkere Privatisierung der Ölwirtschaft stattfinden soll. Da machen sich natürlich gerade französische Firmen große Hoffnungen. Es wird eigentlich offen zugegeben, dass diejenigen Staaten, die beim NATO-Einsatz an vorderster Front standen, sich auch die größten Hoffnungen für ihre Unternehmen machen.
Was wären denn jetzt deine möglichen Prognosen für die Zukunft? Wird es da Frieden geben?
Es gibt eine ganze Reihe von Kräften, die wirken. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass es hier ein Bürgertum gegeben hätte, das einen Rechtsstaat will und deswegen einen Diktator stürzt, sondern es gab unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Interessen. Salafisten spielen eine sehr große Rolle, die einen noch stärker religiösen Staat wollen, als es ihn unter Gaddafi gab. Wobei häufig gerissen wird, dass auch Gaddafi in großen Teilen die Scharia eingeführt hat und zum Beispiel Auspeitschungen für außerehelichen Geschlechtsverkehr oder Amputationen für Diebstahl Bestandteil seines Strafrechts waren. Es gibt einzelne Stämme und Ortschaften, die die Macht, die sie jetzt haben, wahrscheinlich nur ungern an eine neue Zentralregierung abgeben werden. Es gibt auch einige Anwälte. Inwieweit die eine Rolle spielen, wird man sehen. Es ist außerdem noch ziemlich lang hin, bis Mitte 2013, wo die Verfassung fertig sein soll. Es gibt keine Parteien, die sich etabliert haben, von daher ist es sehr, sehr schwer, irgendwas zu prognostizieren. Man kann vielleicht höchstens sagen, dass es durchaus mehr Möglichkeiten gibt als einen friedlichen Übergang zum Rechtsstaat.
Radio Blau in Leipzig im Interview mit Peter Mühlbauer von der Internetzeitschrift Telepolis. Und damit sind wir am Ende von ZipFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Tschüss und einen schönen Abend.